Pro und Contra, grüezi wohl.
Grüezi.
Podcast, Emanuel Gysi, Tino Kessler. Wir reden heute, und das kann ich versprechen, das wird eine kontroverse Sendung, wie wir sie noch nie erlebt haben. Ich hoffe, wir versprechen nicht zu viel jetzt, aber wir reden ganz kritisch über Schwingen, über die EVZ, über einen Schiedsrichter in der Bundesliga, der plötzlich durchgreift und sich nicht mehr alles bieten lässt. Wir reden ein bisschen über den Ryder Cup und dann wird es noch schlagkräftig beim Boxen im Schwergewicht. Bis gerade.
Pro und Contra.
Sportstreitgespräch mit Tino Kessler
und Emanuel Gysi.
Kilchberger Schwingen, am Wochenende, glaube das grosse Thema war. Mindestens mal aus Schweizer Sicht.
Sehr kontrovers, glaub, hast du versprochen. Ja.
Alle anderen.
Das ist eine sehr kontroverse
Sicht. Sag jetzt mal, über die Landesgrenzen hinaus berühmt, berüchtigt unsere Schwingerei. Nicht einmal im süddeutschen Raum, glaube ich. Richtige Anhängerschaft. Wir dürfen auch stolz sein darauf, dass das ein ureigenes Schweizer.
Wobei man muss natürlich dazu sagen, ich war ja in Tokio an den Olympischen Spielen als Berichterstatter und habe dort mächtig Werbung gemacht für Schwingen. Wir waren im Hotel, gleichen Hotel wie ein paar Journalisten aus Holland, vom «The Volkskrant». Meint oder andere vielleicht sogar noch bekannte Zeitung, die haben sehr viel über Velo berichtet und über Bahnrad und so. Und dann ist man hat ja eigentlich nie einen Herren dürfen. Hat man sich zu Abend vor dem Hotel getroffen, in der Raucherzone, obwohl auch Leute wie ich, die nicht rauchen, hat dort Bier getrunken, faktisch. Und ist dann logischerweise auch miteinander ins Gespräch und dann so geschwätzt, was es noch für lustige Geschichten gibt und so. Und der eine holländische Fotograf, der immer so auf der Suche nach außergewöhnlichen Sujets ist, der hat dann irgendwann angefragt, was man in der Schweiz machen könnte. Und dann sind wir auf Schwingen gekommen. Und ich habe dann ihn und seinen schreibenden Kompagnon so angespitzt, mit einem eidgenössischen allerdings, nicht mit einem Kilchberger. Und mit dem Noé van Messel, der ja schließlich holländische Wurzeln hat und mit orangigen Schuhbändeln schwingt und überhaupt und Oranje und Holland. Dass ich also mich nicht würde wundern, wenn wir nächstes Jahr mindestens in Holland im Volkskrant eine grosse Schwinggeschichte lesen würden. Und das wäre dann der Anfang vom internationalen Siegeszug vom Schwingen.
Gut, das haben wir uns eigentlich schon in London erhofft, 2012.
Hast du dort?
Haben wir in der Innenstadt auch eine Schwingveranstaltung gehabt, wo der Schweizer Schwingverband, glaube ich, einen Stand gehabt oder quasi schon eine Schwingoase. Es ist also wirklich zur Sache gegangen, dort in der Nähe vom Big Ben und mit Showcamp und so weiter. Und dort haben wir uns eigentlich schon erhofft, dass wir die Engländer begeistern können. Wo natürlich auch mit ihrem schwarzen Humor wir geschafft sind eigentlich.
Was soll jetzt das heissen?
Eben genau nicht machen. Und die haben uns dann auch verdutzt angeschaut, weil dort ist noch, also wie das genau heisst, Batzeln, glaube ich, wo man so wie Haufeisen wirft, aber es sind so wie Bärentatzen.
All die Brüche. Hornussen hat man müssen, das ist ja sehr nah am Cricket, Swiss Cricket.
Der Platz nicht vorhanden gewesen, in der Innenstadt. Das hätten wir müssen Twickenham aufsuchen und ich glaube, zu dieser Zeit wäre das einfach nicht möglich gewesen. Aber sicher eine gute Idee, Twickenham.
Was ist in Twickenham ausgetragen worden?
Dort wird Olympia normalerweise Cricket gespielt.
Naja,
das aber was dort genau war, ist wahrscheinlich irgendein Festglänz aus.
Rugby, glaube ich. Oder, ja, Twickenham.
Was dort gespielt worden ist. Aber es hat auf jeden Fall nicht geklappt, sagen wir so. Sie haben uns verdutzt angeschaut, was da mit dem Sagmel da in der Stadt, was das soll und so weiter. Haben sie aber doch recht lustig gefunden. Aber ich glaube, weiter damit beschäftigt haben sie sich dann eben doch nicht.
Scheinbar nicht. Also der angelsächsische Schwinger, wenn einer kommt, dann kommt er immer irgendwo von der US-Westküste. Da gibt es noch so ein paar Auslandsschwinger mit Schweizer Wurzeln, irgendwo tief im 18. Jahrhundert gefühlt. Die kommen dann einmal als Kanonenfutter, als eidgenössische. Von der britischen Inseln wären wir jetzt keine bekannt. Schade eigentlich. Also ich fände ja so eine Internationalisierung vom Schwingsport gar nicht schlecht.
Ja. Die Frage ist, warum ist es nicht schon längst passiert?
Das ist wahrscheinlich
tatsächlich falsch, so, weil ja, ich glaube, in den Nationen frömt man zwar am Ringsport schon, aber nicht am Schwingsport. Also Ringen ist recht populär, auch in Deutschland. England weiß ich jetzt gar nicht.
Keine Ahnung.
Osteuropäischer Raum hat Ringen einen grossen Stellenwert. Das weiß man, aber Schwingen halt nur bei uns. Aber dann richtig. Wenn aber schon, dann richtig. Nur, jetzt habe ich grösste Probleme damit, weil ich schaue nicht mehr so viel schwingen wie vor ein paar Jahren, weil es mir fast ein bisschen zu viel geworden ist mit dem ganzen Hype um den Sport herum. Aber immer noch wahnsinnig gern schwingen selber, wenn wirklich geschwungen wird. Nur wenn am Schluss drei Leute gewinnen, muss ich sagen, müssen wir da nicht einmal über die Bücher. Also, es gibt im Sport, das Belohnungsprinzip und dann gewinnt halt einer und nicht mehrere. Ich weiss, es gibt manchmal bei Olympia so Entscheidungen, wo man
Seite, aber es gibt's, ja.
Jetzt haben halt mal zwei gewonnen, aber eigentlich ist das im Sport ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Auch Win-Win gibt es relativ selten. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Das ist das Wesen vom Sport. Jetzt weiss ich, aus pädagogischer Sicht versuchen wir, die Jüngsten heute in allen Sportarten von den Resultatbildern zu beschützen, dass nicht quasi geschädigt werden durch häufige Niederlagen.
Mhm.
Und da vergisst man dabei eigentlich, dass jeder Sportler selber die Niederlage schon realisiert. Egal, ob sie dann noch auf einer Anzeigetafel steht oder nicht. Was mich da stört, ist, dass man zwar drei Sieger hat, aber dann gleich wieder eine Unterscheidung vornimmt und sagt 1, A, B, C. Und nur einer kriegt den Muni. Also wenn schon, dann muss er halt ja, mehr oder weniger ins Gras beißen, den Muni. Und dann
dreht man
es überlich auf, wobei so viele Filet hat es gar
nicht. Man kommt ja sowieso das Geld über. Das genau. Ist der grosse... Die grosse Illusion beim Schwingen, dass, nein, die meisten Leute wissen das ja mittlerweile, aber der Muni kommt sehr selten zum Festzeiger heim oder geht auf den Grill, sondern wird dann meistens retourniert und es gibt dafür einen Geldwert, wo völlig legitim ist,
selbstverständlich, absolut,
dass man den als Spitzensportler lieber hat als irgend so ein Viech, das dann noch Gras frisst und Heu. Und was Munis sonst noch so essen. Ja, also von dem her, ich glaube, was ist der Matthias Sempach? Ist der letzte König gewesen, wo sich der Muni hat in eigenen Stall gestellt, 2013. Seither bei den, jetzt kann ich mich täuschen, gefährlich, aber mindestens bei den grossen eidgenössischen Anlässen, meines Wissens, keine Lebigpreise mehr auf dem ersten Platz, die nachher nicht tatsächlich beim Gewinner gelandet sind. Aber ja, was will Christian Stucki in Lies in diesem schönen Einfamilienhausquartier, wo er wohnt, da mit einem Muni?
Mit einem Tonnenschweren, ja.
Ja, also, mit einem Mini-Muni.
Ist umständlich. Sehr mühsam.
Ja, aber drei Sieger, das ist, also, ja, das ist ein Problem. Also, das grosse Problem aber ist eigentlich ein anderes. Also, klar, mir ist das auch, also es schmeckt so ein bisschen nach Participation Medal. Eben jeder, ja, der hat gleich viele Punkte, sind auch irgendwie ein bisschen Sieger. So. Wobei, Geschichte wird ja dann am Schluss zeigen, dass man erinnert sich dann gleich vor allem an einen. Also, jetzt klar, bei Eidgenössischen ist ein kleiner anderer Fall. Christian Stucki, der den Schlussgang gewonnen hat gegen Joel Wicki und darum sich nachher nicht zum Schwingerkönig gemacht hat. Und Wicki ist der Erstkrönte. Also, auch Festzeiger, aber nicht auf dem gleichen Level. Das wird jetzt wahrscheinlich ähnlich sein, dass man am Schluss sagt, okay, der Giger hat den Schlussgang gewonnen. Das ist der Mann, der irgendwie gefühlt zu fest gleich am meisten gewonnen hat. Da ist die Geschichte dann nicht so pädagogisch wertvoll, wie es der ein oder andere Schirmherr von diesem Sport anschaut. Es irritiert mich trotzdem. Aber es hat noch andere Sachen gegeben, die mich irritiert haben. Samir Loipi ist eigentlich die tragische Geschichte von diesem Samstag am Kirchberger. Wo war es der Bernhard Kempf? Eigentlich schon geschlagen gehabt, unten gehabt. Das Resultat muss gegeben werden. Und dann hat aber einfach der Kampfrichter gefunden, er wartet jetzt noch einen Moment mit dem Gut, also dass das Resultat zählt, wie das im Schwingen Usus ist. Und das hat er halt noch nicht gegeben. Der Leib hat schon losgelassen und den Kämpfer gemacht, was er muss machen, nämlich möglichst schnell wieder weg vom Rücken. Und dann hat es nicht gegolten. Ist aber ein ganz klarer Fehler von der Offiziellen und nicht vom Schwinger. Und dann habe ich die Diskussion ein bisschen verfolgt, von ehemaligen Schwingern, die sagen, ja, ist auch ein bisschen selber schuld, hat noch länger unten behalten, bis er es gehört. Ja, das ist so eine Stellvertreter-Diskussion, weil am Schluss, klar, es ist erst fertig, wenn der Schiri pfeift, das ist auch in anderen Sportarten so, aber eigentlich ist der Foulentscheid wegen dem gleich nicht weniger ein Foulentscheid. Den hat man einfach müssen geben, dann hat man Zürcher im Schlussgang gehabt, höchstwahrscheinlich. Also, ja, erstens wäre es eine gute Geschichte gewesen, was uns immer interessiert. Zweitens wäre es einfach nur verdient gewesen und hat das ganze Fest natürlich noch einmal völlig in eine andere Richtung gelenkt. Also die drei Sieger sind aus mehreren Gründen eigentlich problematisch.
Ja, da machen wir jetzt nochmal ein anderes Fass auf. Ich glaube, mit den Fehlentscheidungen muss man in jedem Sport mehr oder weniger leben, außer man hat ein Video beweisen. Und dann ist es ja nicht lückenlos garantiert, dass man wirklich alles sieht und auch nicht alles anschauen darf. Man müsste vielleicht über das diskutieren, aber wo hört man dann nachher auf? Also man hat bei all diesen Gängen, die es auch während man so Schwingfest gibt, kannst du nicht sagen, wir schauen nur die wichtigsten Gänge nachher an, sondern dann musst du jeden Gang kontrollieren, jedes Mal. Und das ist einfach nicht zielführend, weil man auch kein Ende sieht. Also, du musst vom ersten bis zum letzten Gang quasi jede Situation beurteilen. Könnte da unten gewesen sein, das hat es in der Vergangenheit ja okay. Ich finde das einmal noch, ja, für die Betroffenen ist es natürlich sehr mühsam und enttäuschend, aber die Diskussion, wann ist einer wirklich unten, da siehst du auch Interpretationen, wo man sich manchmal fragt. Mhm. Sieht jeder, der ist eigentlich unten gewesen und dann ist er gleich nicht unten gewesen. Und in einem anderen Fall langt ein Drittel vom Rücken oder von der Schulter und dann ist er unten. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, aber im Sport gibt es einen Sieger und einen Verlierer. Das klingt manchmal ein bisschen hart. Natürlich gibt es irgendwo, wenn du die Tabellen anschaust, welches sind Gewinner? Bis Rang 5, wenn es 10 sind, von mir aus. Das ist so ein bisschen eine Mischrechnung. Aber es gibt in jeder Meisterschaft am Schluss einen Sieger. Mhm. Also sollte es in jedem Turnier einen Sieger geben. Das ist das Wesen vom Sport. Und nicht drei Sieger, die man nachher noch erklären muss, warum jetzt die alle auf dem gleichen Platz sind. Und dass es eben so eine Konstellation gibt, wo nachher der zwar gleich viele Punkte hat, aber vielleicht im Schlussgang gestanden ist und ein anderer nicht, der ist dann der Festsieger, 1A, und kriegt dann eben den Muni oder mindestens mal den Gegenwerb vom Muni, wenn er bei sich nicht in den Garten stellen wird. Das ist schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht, altmodisch.
Sehr altmodisch.
Wenn man sagt, altmodisch, sind die Schwinger immer froh, weil sie dann ihr Traditionsbewusstsein können betonen, oder? Das ist auch so etwas Verklärtes im Sport mit diesen Traditionen. Ja, Traditionen. All die, die sich gerne an die Vergangenheit erinnern, die glänzen meistens auch mit einem nicht so frischen Gedächtnis. Weil in der Vergangenheit tatsächlich nicht alles immer besser war. Und ich finde, die Öffnung, die diskutiert man ja im Schwingsport an allen Fronten eigentlich. Vor allem, wenn es darum geht, dass der Schwingverband schön satt Kohle verdienen kann. Dann öffnet man gern und grosszügig. Und bei der Regeln tut man immer so mit das verklärte Festheben an Traditionen. Nein, das kann man nicht machen. Ich finde, wenn man so ein Fest hat, wie das Kilchberg schwingt, wo es alle 6 Jahre gibt, dann muss ein Sieger her, fertig. Und dann muss man halt eine Schlussrunde einführen. Von mir aus 2 Gänge, jeder gegen jeden, was es dann auch braucht, bis ein Sieger hast.
Bis einfach einer, nur noch einer steht. Ja, also ideal, ich kann mir, eben, du hast es vorhin gesagt, Schwinger, wonach macht dir das Schwingen aus, oder? Es ist man kokettiert ja zum Teil auch ein bisschen damit, dass man eben anders ist als die anderen. Also es gibt mehr als genug Szenen, die ich auch erlebt habe auf dem Schwingplatz, wo dann irgendwie ein Entscheid zum Beispiel nicht gutiert wird vom Publikum und dann wird irgendwie kurz sogar gebaut oder pfiff oder mindestens reingerufen. Und dann kannst du wirklich darauf gehen, dass der Speaker einigermaßen suffisant sagt, ja, bitte Contenance, also nicht Contenance, das wäre auch schon abgehoben. Nämlich, wir sind da nicht beim Fußball.
Genau.
Oder? Also das find, man tut sich ja dann gerne so ein bisschen über andere Sportarten stellen, was den Sportsgeist angeht, in gewisser Hinsicht, und wir können ja nachher noch auf Schiedsrichter entscheiden, in einem anderen Kontext zu reden, finde ich das wohltuend tatsächlich. Das bringt dann zum Teil mit sich, dass man, ich glaube, das Schlechte kommt dann, wieso man halt mit dem Positiven, wo das hat. Nämlich, dass man eben findet, es müsste schon sehr viel passieren, dass man etwas ändert am System, wie der Sport funktioniert.
Ja,
finde ich jetzt,
bin ich teilweise einverstanden.
Kann ich, auch wenn ich es intuitiv nicht wirklich richtig finde, also habe ich es ja vorher auch schon halbtönt, aber kann ich auf eine Art wie nachvollziehen, dass man sagt, okay, man kauft einfach das ganze Päckchen, weil es auch so ein völliger Anachronismus ist, das Schwingen. Also eben, man hat irgendwann durch, also schon nur den Fernsehvertrag, den man hat, wo man nicht auf absolute Gewinnmaximierung geht, sondern der SRG für einen Spottpreis direkt wieder angeboten hat oder sich die hat abkaufen lassen. Gleichzeitig macht man auch irgendwie gewisse Werbeschlünke, die funktionieren. Sportler müssen dann aber doch relativ strikte Vorgaben einhalten. Also wir haben es am letzten eidgenössischen Beispiel von Sven Schurtenberger gesehen, wo, also es tut mir leid, der Schildbürgerstreich erster Güte war am Schluss. Also man hätte da irgendwie müssen bestrafen für einen Fehler, der ja, maximal Nachlässigkeit war, sicher nicht böswillig. wo dann irgendwie so eine Regulationswut oder Regulationspflicht oder wie auch immer man das anschauen will, schon seltsame Blüten treibt. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich akzeptiere es, schwinge so, wie es ist, nehme es für das, was es ist. Im Gegenzug muss es dafür auch irgendwie akzeptieren, dass ich manchmal einfach schmunzle darüber, wie jetzt über die Kirchberg-Geschichte, wenn wir sagen, ja, drei Sieger. Ja, das gibt es halt einfach nur im Schwingen und im Hochsprung bei den Olympischen Spielen.
Mindestens zwei einmal gibt es nicht, aber es geht auch in die Richtung. Es muss ja nicht alles immer gleich sein. Man kokettiert auch ein bisschen mit dem, dass man eben noch anders ist und die Traditionen immer wieder betont. Auch nur geht für mich dann das Gesamtbild nicht auf, wenn ich an einem eidgenössischen, wobei jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, wenn ich das letzte Mal gewesen bin, weiß es gar nicht mehr.
1800.
Irgendwie dort herlaufen, dann sehe ich die Arena. Außer da ist eine Kirmesveranstaltung mit Riesenrädern und 14 Festzelte.
Ist 2019 auch noch so, wo ich war bis
letztes Mal. Ehrlich gesagt, dort geht dann für mich die Rechnung nicht mehr auf. Dann sage ich, wer A sagt, muss auch B sagen. Dann muss man halt auf ein gewisses Maß an Werbung und Tamtam und Zirkus auch verzichten, weil sonst ist es für mich dann erst recht nicht mehr glaubwürdig. Aber tatsächlich kommt man wahrscheinlich nicht darum herum, dass es einmal ein Dreierpodest gibt, gerade nach der Gysi. Ich musste schnell gähnen, mein Counterpart. Das Signal, das wir abgemacht haben, wenn es ein Notfallwort ist. Hör auf, schnarr, ich muss gähnen. Nein, die drei Sieger finde ich nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Da müsste man über die Bücher, aber wird man wahrscheinlich nicht gehen. Nur weil dir das nicht passt. Man ist wahrscheinlich sogar stolz drauf. Ja, wahrscheinlich hat es auch gewisse Berechtigung. Man soll es auch so ausleben dürfen, finde ich auch, wie du gesagt hast vorher. Man darf darüber schmunzeln, man darf sich vielleicht sogar darüber ärgern, dass es jetzt halt drei Sieger gibt und nicht nur einen. Aber wenigstens bei diesen Veranstaltungen wieder in eine Dimension zurückgeraten, wo es erträglich ist. Nicht 50'000 Zuschauer, sondern 20 würden auch lang an einer Arena, die ein bisschen kleiner ist und weniger Ring.
Das passiert ja jetzt
im nächsten
eidgenössischen. Es passiert immer beim nächsten eidgenössischen. Sagt man immer, das nächste Mal wird es wieder lieber ein bisschen kleiner. Und jetzt muss ich zugeben, über Pratteln 22, was ja wird sein, weiss ich jetzt zu wenig. Mein Stand ist, dass es ein bisschen kleiner wird. Es ist auch ein Platzthema ein bisschen. Darum unumgänglich. Vielleicht findet man den gleichen Weg, dass es nochmal eine Dimension mehr bekommt. Keine Ahnung. Aber ja, das ist ein schöner Running Gag. Das nächste Eidgenössische wird ein bisschen kleiner.
Gut, ja. Glauben wir das einmal. Das letzte Eidgenössische war in Zug. Dort ist auch der EVZ daheim, Meister im Eishockey in der Schweiz. Jetzt sieht es gerade nicht so gut aus. Drei Niederlagen in Folge. In Folge steht aber mir auf dem virtuellen Zettel. Ist das schlimm?
Also verlieren will man ja grundsätzlich nicht. Gerade im Eishockey, wo nur einer am Schluss Meister werden kann, im Gegensatz zu anderen Sportarten. Natürlich ist es nicht schlimm, weil wir im Moment noch September haben und im Endeffekt wird die Meisterschaft, Achtung, Plattitüde, irgendwann dann im Frühling entschieden und sicher nicht jetzt. Vor allem der EVZ, das muss man vielleicht auch noch sagen dazu, hat die ersten 6 Matches gewonnen von der Saison, bis er jetzt 3-mal nacheinander verloren hat. Die Niederlage am letzten, was ist es, Samstag gewesen, gegen Rapperswil, in Rapperswil. Ist die erste nach 60 Minuten gewesen, das erste Mal, wo man überhaupt keine Punkte mitgenommen hat. Von dem her, kann man sich fragen, ist jetzt das ein Beinbruch? Gleichzeitig muss man schon sagen, letzte Saison hat man nie 3 Matches nacheinander verloren, hat es nie gegeben. Man hat zweimal verloren am Stück und dann ist jeweils aber die Reaktion gekommen, resultatmässig. Dann hat man die Geschichte relativ zügig wieder ausgebügelt, bevor man auch nur im Ansatz jetzt bei so Format wie unserem hat anfangen können, darüber spekulieren, ob man jetzt schon muss anfangen, über eine Krise nachdenken oder so. Ja, also das ist grundsätzlich, finde ich, eine Statistik, die man diesbezüglich schon anschauen darf. Dass etwas anders ist als im Meisterjahr, gibt es mir dann immer wieder schöne Theorien. Der Meisterblues, der angeblich eine Rolle spielt, jetzt hat man relativ viel verletzt. Ja, das sind 5 Stammspieler ausgefallen am Freitag, am Samstag, am Freitag waren es glaube ich 4 gewesen. Man hat recht Mühe gehabt, also das Spiel in Rappi gesehen und dort gestaunt, wie schwer man sich da hat, zum Beispiel jetzt gerade irgendwie hinten überhaupt sich zu lösen, aus dem eigenen Drittaus irgendwie vernünftig das Spiel aufzubauen, gegen sehr aufsässige Gegner logischerweise, also die haben irgendwie das schon zur Strategie oben in diesem Rapperswil und das nicht einfach ins Blaue raus gemacht. Aber dort habe ich gestaunt, dass eigentlich gerade jetzt auch eben die Defensive, die jetzt von den Verletzungen nicht so betroffen war, dermassen Mühe hatte, sich überhaupt irgendwie zu befreien. Was man da für Schlüsse ziehen daraus. Ja, ich finde es schwierig zu diesem frühen Saisonzeitpunkt, aber ich finde es bemerkenswert und ich würde schon ein, zwei Fragen stellen intern. Auch wenn jetzt logischerweise ein Trainer da noch lange in dein Kreuzfeuer geraten.
Ja, das wäre übertrieben. Ich glaube, wie du gesagt hast, die Abwehr ist nicht von Verletzungen betroffen, aber doch von einigen Wechseln. Wenn man strategisch wichtige Leute wie der Diaz und vor allem der Santeri Alatalo verliert, verändert sich natürlich schon etwas. Die Spielweise, auch wenn man sie vielleicht auf dem Papier 1-1 ersetzt, ist die Frage nach dem Papierwert von dieser Mannschaft dann gar nicht einmal so relevant, weil man sich darum kümmern muss, dass die Spieler zuerst mal integriert werden und die Veränderungen, die hinterlassen eigentlich immer Spuren in einer Mannschaft. Es braucht gewisse Zeit, bis die neuen Spieler sich mit dem System, wo man ja immer so schön betont, System, was ist denn das überhaupt? Spielsystem vertraut machen, bis sie sich wohlfühlen, bis einer die Position vom Alatalo kann 1-1 übernehmen. Das dauert eine gewisse Zeit. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischrechnung vor allem dort. Meisterblues, ja, etwas Ungreifbares, wenig Konkretes. Oder? Was bedeutet das? Eine gewisse Sattheit. So ist der Mensch, einfach wenn er das Ziel erreicht, dann will er sich zuerst mal belohnen und nachher braucht er eine gewisse Zeit, bis er wieder bereit ist, um die gleiche Anstrengung unternehmen wie vorher. Man darf nicht vergessen, die Mannschaft letztes Jahr hat es auch fast schon geheissen, die ist auf dem Zenit, die muss ich jetzt liefern. Das ist ganz klar, das ist ein riesen Druck und das verbraucht Energie und immer wieder das Bereitstellen von den Reserven bis zum Erfolg. Und wenn man so souverän Meister wird, natürlich bleibt dort etwas übrig. Was mich fasziniert und was ich bewundere an dieser Mannschaft ist, oder am Club auch, dass man sich vielleicht nicht ganz freiwillig seinem eigenen Schicksal angenommen hat und gesagt hat, wir müssen jetzt auch etwas verändern. Also man hätte den Diaz können behalten, wenn man unbedingt hätte wollen. Dann hätte man noch ein Jahr müssen mehr rausrücken. Und der Alatalo ist vielleicht nicht zu halten gewesen, der hat vielleicht einmal etwas Neues wollen sehen. Aber mit einem Haufen Geld, sage ich jetzt mal, hat man einfach da das fertig gebracht. Man hat darauf verzichtet. Irgendwo durch, zu Recht, sind zwar sehr gute Spieler und die willst du nicht verlieren. Gleichzeitig musst du auch daran denken, dass du jede Mannschaft permanent musst befeuern mit frischem Blut. Du musst irgendwann erneuern. Du kannst einen akuten Umbruch machen, den du musst machen, wenn es gar nicht gut läuft. Wenn du ein bisschen mehr Zeit willst, dann machst du den Umbruch dann, wenn es eigentlich gut läuft. Und du hast mit neuralgisch wichtigen Positionen nochmal ein bisschen vorsichtiger umgehen. Der EVZ hat sich dem angenommen und hat das gemacht. Und darum ist die Mannschaft hat die Mannschaft auch ganz ein anderes Gesicht jetzt. Also ein Haufen Leistungsträger sind nicht mehr rum. Vor allem in der Abwehr, bei der Auslösung fällt das schon ins Gewicht, bis die Automatismen wieder spielen. An der Santeri Alatalo beobachtet jetzt, wenn er in Lugano spielt, wenn der Böck managt, dann kommt Lugano einfach hinten raus, und zwar reibungslos. Und so ein Spieler, der ist eigentlich unglaublich wertvoll im heutigen Hockey, wo wie im Fußball sehr früh gegenpresst wird, wenn man dem auch so sagen. Wir sagen, Forechecking ist eigentlich genau das Gleiche, aber die Verteidiger, die müssen heute sehr stilsicher sein im Böckmanagement und die schieben einfach noch die Bande ja nachjagen, wie wir das früher gemacht haben. Die fallen ein bisschen durchs Raster, weil das einfach nicht mehr so gefragt ist. Ich glaube, der EVZ setzt auch noch, wie du gesagt hast, junge Leute ein. Das ist auch, finde ich, voll so wie sie sollte, der Academy kommt zum Zug, man drückt nicht auf die Panik, das wäre völlig verkehrt, ob man jetzt würde sich die prinzipiellen Fragen stellen. Ich glaube, die wollen das selber auch nicht. Das war Aschua, was sie daheim verloren haben, dann Rappi. Also das sind
ja, schon... und was ist Lugano ist noch gewesen?
Gut, jetzt ist es erklärbar gewesen, dort hat man sich auf der Heifahrt mit Chips verpflegt,
scheinbar eine Gläser
Autobahnraststätte, wo...
Das ist aber die Sattheit nach einem Meistertitel. Voll mit Paprika-Chips.
Im Prinzip vom Oim widerspricht, wo man wahnsinnig auf der Ernährung
achtet. Das Oim.
Völlig überschätzt. Auch nicht immer der richtige Weg ist, weil es einen psychologischen Effekt gibt, dass man nämlich, wenn man etwas isst, was einem zufrieden macht, dass man dann tatsächlich eben glücklich und zufrieden ist. Und wenn man muss, weiß ich nicht, was die den ganzen Tag Zugetti essen müssen, dann...
Nichts gegen Zugetti.
Ach nein, aber nicht jeden Tag dreimal.
Na gut, gibt es im Oim jeden Tag Zugetti? Das glaube ich. Das kann ich fast nicht glauben.
Es aber wird viel Grünes gegessen.
Das ist sicher gut. Aber eben, ich glaube, das Oim... Also ich beobachte ja, jetzt kommen wir ab vom ursprünglichen Sendeplan, dass euch ist sowieso etwas Spannendes.
Sehr.
Wahnsinnig gehypt. Das ist sicher auch ein super Trainingszentrum, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Gleichzeitig, ja, also hat man ja dann irgendwie auch den Meistertitel vom EVZ irgendwie zum Teil mit dem OIM erklärt. Man muss sagen, ja, das ist wie lange jetzt schon im Betrieb und du tust nicht irgendwelche Nachwuchskräfte in dieser kurzen Zeit entwickeln. Also klar, es kann irgendwie, vielleicht gibt es noch ein Prozent oder so. Aber ja, also der Hype, das ist sehr gutes Marketing und wird auch ja, in einem möglichen Sportart tatsächlich gut geschafft. Aber am Schluss musst du dann immer noch gleich Eishockey spielen oder säckeln oder was auch immer. Hilft dann so im selber auch nicht wirklich. Ich bin jetzt gespannt, wir nehmen am Dienstag auf, Dienstagmittag, heute Abend aus unserer Perspektive Spielzug gegen Langnau, in Langnau. Was passiert, wenn sie dort auch verlieren? Jetzt Achtung, die Leute hören in der Zukunft und du sagst jetzt, was wäre, wahrscheinlich gewinnen sie 6-0 und dann ist das obsolet.
Ja, zu dem Thema haben wir eigentlich erst später kommen, weil in Langnau spielt Robert Meyer und wahrscheinlich steht er am Goal. In dem Spiel hat es sehr gut angefangen. Die meisten Einsätze in Biel gab für einen Sieg gesorgt von den SL Tigers. Es ist eigentlich ein undankbarer Gegner zu dieser Zeit, weil Zug gegen Langnau eigentlich gewinnen muss.
Was wäre denn ein dankbarer Gegner?
Gewinnen muss, dann ist ein Sieg auch nicht so viel wert. Wenn zum Beispiel gegen Biel antreten könntest du jetzt gerade und Biel würdest lassen, dann während der Diskussionen mit einem Mal weggewischt. Also muss man eigentlich sagen, ja, müssen wir eigentlich gewinnen wie die letzten beiden Spiele schon. Und wenn es nicht passiert, dann verschärft sich die Mini-Krise wahrscheinlich noch ein bisschen. Bis sie sich zu einer handfesten Krise akzentuiert, muss schon noch viel, viel mehr passieren, glaube ich. Und aber auch der Dantanjes weiß genau, was läuft in seinem Laden. Das ist ein intelligenter, gut vorbereiteter Mann, der sich wahrscheinlich auf das eingestellt hat, dass es das Jahr mal ein bisschen könnte knarzen im Getriebe. Und dass er den Motor ab und zu wieder mal muss frisch in Gang setzen muss. Vielleicht braucht es auch mal einen Tritt irgendwo hin, dass das Zeug wieder in Schwung geht. Das ist eben nicht so einfach. Einfach gut sein heisst ja, dass man quasi Papierform 1:1 umsetzt. Und wenn man eine gute Mannschaft hat, dann wünscht man sich, dass das so passiert. Viel wichtiger ist aber eben auch noch, dass man die Widerstände, die kommen, irgendwann mal überwindet. Und zwar ohne Hilfe von außen. Das heisst, dass man so wirklich managt. Und so Krisen einfach irgendwann wieder verschwindet. Ich glaube, der EVZ bringt das schon her. Ich glaube, das ist auch eine Willenssache, sich dann wieder so anzustrengen, dass eben dann der Sieg, wenn er jetzt in Langnau passiert ist, jetzt rede ich. Also, wenn ich es schon wüsste. Jetzt muss ich aus
der
Zukunft wieder zurück.
Hast du die dritte Säule tatsächlich darauf gewettet, dass sie gewinnen?
Das würde sich nicht lohnen, wenn ich
in
drei Zeulen würde.
Weil es so wenig ist oder weil die Quote so schlecht ist?
So wenig ist. Müsste ich schon
PK auflösen.
Ich kann jetzt nicht noch anwetten mit dem anderen. Das bringt überhaupt nichts.
Okay. Außer Sporttipp würde man sagen, sie sponsern uns. Dann ist alles anders. Dann würden wir behaupten, wir wetten. Also, apropos, schnelles Thema wechseln. Jetzt haben wir schon über Schwingen geredet, jetzt haben wir über Eishockey geredet. Jetzt müssen wir über Fußball reden, weil sonst werden die Leute unruhig und das können wir ja nicht zulassen. Ich weiss nicht, ich behaupte das einfach. In der Bundesliga.
Das ist ein Experiment. Jetzt, wenn man nicht mit Fußball anfängt, schauen, wie die Durchhörquote ist.
Unsere extrem gute Durchhörquote, wo wir sehr stolz sind drauf.
Das Thema Schwingen, alle weg, wäre schade.
Ich glaube auch nicht. Ich kann mich erinnern, wir haben vor dem Eidgenössischen ein Schwing-Special gemacht, jetzt sind die Zahlen recht gut gewesen. Also von dem her, kein Grund zur Sorge, mache ich mir auch. Ich glaube, da sind einfach noch mehr Leute reingezogen worden und haben sich jetzt wahrscheinlich schon lange aufgeregt über unsere urbanen Takes zum Schwingsport und dass wir überhaupt keine Ahnung haben. Also Fußball am Wochenende, Bundesliga, grosser Aufreger beim Spitzenspiel, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber mindestens von der beteiligten Mannschaften her schon. Borussia Mönchengladbach und BVB, Borussia Dortmund sind aufeinander getroffen. Jetzt hat zum einen Gladbach, was ihm Herr Kessler grosse Freude dürfte bereiten, gewonnen. Jetzt schüttet er den Kopf. Was ist passiert? Hast du dich abgewendet von deinem eigenen Club?
Ich bin flüchtig, wenn es Gas, wenn es um die Anhängerschaft geht. Ich liebe mal vorläufig gekündigt.
Wieso? Wegen Adi
Hütter? Mönchengladbach. Erstens wegen Adi Hütter ist mir unerklärlicherweise völlig unsympathisch.
Ja, das verstehe ich jetzt
auch. Man kann es manchmal gar nicht erklären, warum. Er wirkt tatsächlich nicht unsympathisch, aber Vielleicht hat es auch noch mit Marco Rose zu tun. Wo,
aber der ist ja jetzt weg.
Der uns verraten hat, wenn die Fans sagen. Nein, hat er natürlich nicht. Er hat einfach etwas gemacht, was jeder andere Trainer auch macht. Irgendwo durch ist einfach ein Bruch entstanden dort und das hat mich dazu bewogen, meinem Club, den ich seit den 70er Jahren verfolge, Weissweiler, Netzer und so weiter, mal die Liebe so zu kündigen, dass ich sage, ich beobachte jetzt mal, was passiert und dann freue ich mich dann wieder zur rechten Zeit.
Sicher, ja. Ihr wird Zeit, dass man den Dieter Hecking zurückhält, eindeutig.
Unbedingt,
also, ja. Also, kommen wir aber zurück zu dem, was passiert ist. Dort ist nämlich Folgendes passiert. Spieler Mo Dahoud, auch einer von denen, der mal in Gladbach gespielt hat, jetzt bei Borussia Dortmund spielt, ist mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, nachdem er die zweite gelbe Karte für, was ist es, ein verrechtliches Abwinken nach einem Foulpfiff vom Schiedsrichter, vom Dennis Aitken, bekommen hat.
Und jetzt, Geste, ja.
Genau, und jetzt geht die Woge hoch in Fußball Deutschland. Hans-Joachim Watzke heisst er. Der Aki ist schon 40 furchtbar darüber, dass der Herr Aitken sich aufgespielt hat wie ein Kapellmeister in seinem Auftreten. Logischerweise das Spiel, den Ausgang verfälscht hat. Der Dahoud meinte, es sei gar nicht so gemeint gewesen.
Ja, ja.
Und du als Gladbach-Ultra sagst, natürlich ist der völlig zu Recht vom Platz geflogen.
Nein, in dem Fall brauche ich nicht einmal die Optik vom Gladbach-Ultra. Es langt schon, dass ich vollkommen gegen den BVB bin, weil der unsympathisch. Und der Watzke ist zwar gut, dass der dort ist, weil solange der dort die Strippe in der Hand hat, passiert sicher nichts Gutes bei denen. Also soll der noch wettern? Das ist auch so ein Beispiel, oder? Wo man natürlich auch wissen muss, man hat die Vereinsbrillen oder die Fanbrillen, da ist man dafür oder dagegen. Was der Schiedsrichter gemacht hat, finde ich absolut richtig. Man versucht ja, die Verluderung von der Seiten auf den Fußballplätzen vor allem auch ein bisschen zu bekämpfen. Und bekämpfen heisst, man muss etwas machen. Wenn man nur zuschaut, passiert nichts. Und der Schiedsrichter hat, muss man auch sagen, bevor er den Hut vom Platz gestellt hat, hat er den Guerrero ermahnt, mindestens einmal, nachdem der auch so eine Geste gezeigt hat, er soll aufhören mit dem. Er will das nicht mehr sehen und hat es auch so gemacht, dass das ganze Stadion mitgekriegt hat. Mit Nein, Nein, Zeigefinger und Abwinken geht nicht mehr. Und ein paar Minuten später macht der Hut genau das. Der hat sich wahrscheinlich nachher gesagt, ja, der hat ja gar nicht mich ermahnt. Mhm. Die Diskussion, die jetzt entbrennt, ist im Umfeld, im Dunstkreis von der Bundesliga, ist, darf der Schiedsrichter das überhaupt? Ja, und er darf laut Regelwerk, muss er das sogar machen, weil jede Bewertung vom Schiedsrichterpfiff, egal ob verbal oder mit einer Geste, hat eine gelbe Karte zur Folge. Und wenn man ihm vorwirft, dann hätte ich das Fingerspitzengefühl nicht gezeigt, dann wird entgegnet, das Fingerspitzengefühl, das ist nie niedergeschrieben im Regelwerk. Natürlich nicht. Braucht es das Fingerspitzengefühl? Ja, das braucht es unbedingt. Wenn man jede Regel immer noch stur nach ihrem Paragraph beurteilt, dann muss man wahrscheinlich mit dem Regelbuch rumlaufen und dann macht es ganz keinen Spass mehr. Allerdings würde es mir mehr Spass machen, vor allem in der Bundesliga. In der Premier League sind die Zeiten ein bisschen anders. Dort wird viel weniger reklamiert und gejammert. Es hat auch schon Zeug angenommen. Natürlich ist es nicht mehr so wie in den 70er, 80er, muss es auch nicht mehr sein. Es ist nicht früher alles besser gewesen, haben wir schon mal gesagt heute. Aber in der Bundesliga finde ich schon auch sich fallen lassen und so weiter. Theatralik wirklich zu viel des Guten, muss ich sagen. Darum finde ich es gut, wenn ein Schiedsrichter mal durchgreift und auch hersteht und nachher sagt, wir müssen uns nicht immer so herstellen lassen, als ob wir die grössten Deppen wären, unsere Leistung wird nicht respektiert. Und wenn die Spieler das so vorleben, wie sollen nachher Zuschauer anders urteilen? Oder? Und außerdem haben die Profis auch Vorbildfunktion, das heisst der ganze Nachwuchs, der das in der Regel einfach so übernimmt, muss auch nicht unbedingt sein. Darum, ich finde Aitken völlig richtig. Im Gegenteil, das sollen die anderen Schiedsrichter übernehmen. Wenn das Schule macht, dann hat man da gewisse Säuberung hergebracht, dass nämlich auf dem Platz auch wieder anständig miteinander umgegangen wird. Natürlich soll es Emotionen geben, aber die kann man auch anders zeigen als mit den abfälligen Gesten. Abfällig, also wenn wir es jetzt auch betonen, abfällig, das ist, was ist das, der Müllentsorgung entlehnt. Das sind Worte, die dort herkommen, oder? Also nicht.
Es ist viel von dem, was du sagst, ist richtig. Also wir haben an dieser Stelle auch schon darüber diskutiert, dass wir uns darüber aufregen, dass Fußballer, und es ist vor allem im Fußball wirklich ja, zum Teil schwer zum Anschauen, als jemand, der einfach gerne Fußball hat, das Getue und Geweihwebere und klönen wegen jedem Einwurf auf höhere Mittellinie, oder? Wo dann irgendwie, also wirklich, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und wer uns schon mal gehört hat, der hat wahrscheinlich eine Diskussion schon mitbekommen, wie wir eigentlich beide finden, ja, das, da müssen wir etwas machen. Das Problem ist jetzt aber ein anderes. Und zwar, natürlich steht das im Regelbuch. Das ist das Frustrierende. Es wird nur eigentlich nicht angewendet. Also die Praxis, die im Moment vorherrscht, ist eine völlig andere. Die Praxis ist im Moment, dass als Spieler kannst du abschätzige oder abfällige Gesten machen. Du kannst den Kopf schütteln, du kannst die Augen verdrehen, du kannst irgendwie gefühlt auf 10 cm Schiri ankommen und musst zuerst einmal überhaupt keine Konsequenzen erwarten. Der sagt dann eben irgendwie, mei, solltest du nicht. Aber das ist es in den meisten Fällen dann auch. Dass der Herr Aytekin jetzt sagt, das geht nicht, das ist grundsätzlich richtig. Nur woher soll ein Mo Dahoud wissen, dass das tatsächlich umgesetzt wird, ausgerechnet in diesem Match? Also es ist ein völliges Zufallsopfer. Es hat auf diesem Platz wahrscheinlich 15 andere können bereichen. Es hat an dem Bundesligaspieltag Dutzende andere können bereichen. Die Seiten sind dermaßen irgendwo zu einer, also ja, das sind Normen mittlerweile, oder? Soziale Normen, wie man sich verhält auf dem Fußballplatz als Profifußballer. Und du sagst richtig, das sieht man nachher auch im Amateur und vor allem im Nachwuchsbereich, was nicht gut ist, definitiv nicht. Aber dass man jetzt da als einzelner Schiedsrichter hergeht und eigentlich eine ehrenwerte Idee hat und sagt, ja, jetzt setz, er hat das nachher auch so gesagt, wir können nachlesen, er hat durchaus wollen, ein Zeichen setzen, einmal. Okay, fair enough. Es ist der falsche Weg. Also wenn, muss meiner Meinung nach eine Ansage kommen, so, das wird jetzt sanktioniert, wie wir das an dieser Stelle auch schon mehr als einmal gefordert haben, und dann macht man es, statt dass man jetzt so irgendwie als Einzel irgendwie, ja, man kann nicht sagen, er nimmt es recht in seine eigenen Hände, weil es ist sein Job als Schiedsrichter, ist mir klar. Er ist irgendwo die Rolle von der Justiz auf dem Platz, ist beim Schiedsrichter. Aber selbstverständlich muss ein Spieler wissen, was ihn erwartet. Beim Herrn Aytekin weiß er es jetzt wahrscheinlich in Zukunft. Aber dass er jetzt einen Dahoud verwünscht hat, ja, finde ich, ist ein bisschen Pech. Framed ihn jetzt auch unangenehm. Und ich hätte mir da definitiv ein anderes Vorgehen gewünscht, sage ich mal so.
Grundsätzlich sagt man ja keine Regeländerungen, oder ich sage jetzt mal, das zähle ich auch zu den Regeländerungen, wenn man eine Regel plötzlich interpretiert oder anders interpretiert, während die Saison noch läuft oder während sie schon läuft. Müsste man grundsätzlich vor der Saison sagen, das wollen wir nicht. Nur hat man das schon x-mal versucht, ja, erinnere an das Ball wegschlagen zum Beispiel. Da hat es geheissen, nach dem Pfiff Ball berühren, sofort eine gelbe Karte. Das hat man irgendwie zwei Spiele lang gemacht, dann hat man herausgefunden, oh nein, das bringt man nicht raus aus denen, die können dem Reflex nicht widerstehen. Aber wenn es nur um einen Freistoß geht, der überhaupt nichts bedeutet, dann müssen sie den Ball schnell wegkicken oder vorne herstehen. Wenn jedes Mal eine gelbe Karte ist. Und das ist genau die gleiche Argumentation wie jetzt. Der Watzke hat, glaube ich, auch gesagt, wenn da jeder eine gelbe Karte kriegt, oder gelb-rot, spielen wir noch 5 gegen 5, wenn das überhaupt möglich ist. Einfach
ist es
nicht sinnstiftend kommentiert, muss ich sagen. Das ist Kindergarten, was der Watzke da ablässt. Jetzt, was der Schiedsrichter gemacht hat, einen riesen Effekt. Es wird nämlich darüber diskutiert und die Spieler haben gemerkt, oh, wenn das so weitergeht, dann können wir uns gar nicht mehr erlauben. Wenn man tatsächlich die Verhaltensgrundsätze will durchsetzen, dann muss man sie irgendwann einmal anwenden. Und das heisst, dann anwenden, wenn es möglichst die grösstmögliche Wirkung hinterlässt. Und das setzt fast voraus, dass man irgendeine Mannschaft, jetzt hat es halt der BVB getroffen,
das stört mich auch nicht.
Ja. In einem Schockzustand. Natürlich ist es nicht schön, wenn du plötzlich zu vierten bist wegen so etwas. Aber die müssen sich noch die Frage stellen, meine, Marco Rose, ich bin von 5 auf 4, wie im Hockey, wenn einer 2 Minuten
ist. Also.
Marco Rose hat noch gesagt, wenn im Training mir einer gegenüber so eine Geste macht, dann stauche ich ihn so zusammen, dass er es nie vergisst. Und dann habe ich gefragt, was ist denn der Schiedsrichter, soll sich denn das gefallen lassen? Ich sage, nein, soll er nicht. Er hat ja grundsätzlich recht, aber er kann nicht plötzlich anfangen mit dem.
Genau, das ist das, was ich sage, ja.
Und ich sage halt, ein kontroverses Gefäß, das man da bewirtschaftet. Und da muss ich fast sagen, er hat es genau richtig gemacht, weil so hast du die grösstmögliche Wirkung. Und das ist unbestritten. Ob es richtig ist oder nicht, da habe ich auch meine Zweifel, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, wenn man die Leute erziehen will, dann muss man sie bestrafen. Nur mit Wort geht nichts, weil die setzen sich über alles hinweg. Sie sollen nicht Rudel bilden, sie sollen sich nicht fallen lassen, sie sollen nicht sich abfällig äußern gegenüber dem Schiedsrichter oder abwinken. Und sie machen es gleich. Sie schütten auch den Ball weg.
Ja.
Und wenn letztens was ist das gewesen, Chelsea Man City geschaut. Und die letzte Viertelstunde ist praktisch, auch in der Premier League, ist praktisch nicht mehr geshootet worden. Die sind nur noch rumgelegen.
Ja,
das toll. Zeug, das müssen wir aus dem Sport rausholen.
Super.
Wenn ich zuschaue, möchte ich bis zum Schluss Leistung sehen und nicht, wie die Spieler rumliegen und der Ball die ganze Zeit die Maus ist. Und das gehört einfach dazu. Das sind Verhaltensgrundsätze.
Das werden wir nicht sehen. Was ich spannend finde daran, ist, gibt im DFB das Schiedsrichter-Thema, das recht brodelt im Moment. Also Manuel Gräfe, der mittlerweile nicht mehr aktiv ist, wo sich als ziemlicher Kritiker schon zu Aktivzeiten profiliert hat von der Schiedsrichterführung und jetzt ja auch klagt gegen Verband wegen Altersdiskriminierung, weil wir mit der Altersguillotine müssen aufhören. Einer von den beliebtesten Schiedsrichter war auch unter den Spielern und beim Eitelkind, das ist ja auch, gehört glaube ich auch hier, also sage jetzt mal eigenständiger Geist, der durchaus auch in der Lage ist, irgendwie sich selber zu positionieren, ist auch einer, der sehr ein hohes Standing bei den Akteuren auf dem Platz hat. Also ich finde, es sind noch zwei so spannende Aspekte. Zum einen möglicherweise eine Art stiller Protest von den Schiedsrichtern, oder von ihm als, sage jetzt mal, einem von den angesehenen Schiedsrichter. Er ist eigentlich Nummer zwei hinter dem Felix Brüch in Deutschland. Das kann man, glaube ich, so sagen, rein in der Hackordnung. Vielleicht vergesse ich jetzt jemanden, aber ich glaube es nicht. Und hat dementsprechend auch Standing, um so etwas einmal durchzuziehen und möglicherweise Fakten schaffen. Wer weiß, keine Ahnung. Und zum anderen tatsächlich, eben, wenn das von dem kommt, wo bei den Spielern eigentlich zu den respektiertesten gehört, vielleicht lässt sich da tatsächlich irgendwie etwas bewegen mittelfristig. Auch wenn ich finde, es ist das falsche Vorgehen. Also da möchte ich dann schon dabei bleiben.
Gut, dann bleib du dabei und wir wechseln
das Golf.
Schnurstracks Thema. Genau, Golf am Wochenende Ryder
Cup. Wir haben verloren.
Demütigung war das gewesen, aus den Händen der Amerikaner. 19-90 Gesamtscore, also man war chancenlos. Gewesen. Am Freitagmorgen angefangen, 3-1, dann 3-1, 3-1, 2-2. Score vor dem Schlusstag 11-5, 6 Punkte Rückstand. Kannst du eigentlich nicht aufholen in 12 Einzel. Also kannst du schon, braucht aber ein Wunder und die gibt es. Eben auch im Golfsport relativ selten. Jetzt haben die Europäer, glaube ich, die letzten 7-8 Ausregungen haben 6 oder 7 gewonnen. Auf jeden Fall eine recht hohe Erfolgsbilanz. Man ist eigentlich den Amerikanern überlegen gewesen, auch wenn die auf dem Papier stets die bessere Mannschaft haben können aufstellen. Man hat immer den Teamgeist beschworen, den die Amerikaner scheinbar nicht haben und die Europäer eben schon. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt bis ins letzte Detail. Auf jeden Fall hat man jetzt an Ohrfeigen kassiert. Und für die Europäer ist jetzt Zeit, zum überlegen, wie man weitergehen will. Weil die amerikanische Mannschaft, die ist dominiert von jungen Spielern, die sich durch nichts einschüchtern lassen. Colin Morikawa zum Beispiel, 23 oder 24, bereits 2 Majors gewonnen. Scottie Scheffler zwar noch nichts gewonnen, zählbar, aber auch ein junger Spieler, der schon viel mentale Härte bewiesen hat. Dustin Johnson ist, glaube ich, der älteste mit 39 oder 37 und der hat 5 von 5 Spielen gewonnen. Dann die ganzen Spieth, Thomas und so weiter, Kepka, Deschambeau. Also wie will man die in Zukunft schlagen, wenn man selber nichts anderes macht? Und bei den Europäern ist man halt immer noch in dem Belohnungssystem drin. Die früher mal gut waren, die sollen es immer noch richten. Jetzt haben wir aber gesehen, dass Spieler wie Paul Casey zum Beispiel überhaupt nicht widerstandsfähig sind. Vor allem nicht unter diesen Bedingungen. Also, auch der Tommy Fleetwood zum Beispiel, Spieler, die auf der PGA-Tour noch nie etwas gewonnen haben. Wie sollen die plötzlich Widerstandskraft entwickeln, wenn sie in Whistling Straits auf einem ziemlich schweren Platz gegen die Amerikaner spielen? Also im Rekrutierungssystem sehe ich etwelche Mängel. Und wenn man sich da nicht Gedanken macht und über die Bücher geht, dann wird man in Zukunft vor den gleichen Problemen stehen. Und wenn man dann daheim mal so eine Niederlage kassiert, ich glaube, dann ist es dann schon zu spät.
Das kommt ja dann das nächste Mal, oder? Dann spielt man dann daheim. Also für mich ist der grosse Skandal weiterhin, dass der Herr Molinari nicht dabei war. Ich behaupte, dann hätte man, weiss nicht, wäre mal lustiger gewesen. Nein, aber es ist, ich glaube, ein rechter Wake-up-Call, eben, was ich mitbekommen habe. Ich bin jetzt definitiv nicht vom Fach, was Golf angeht, dass man bei den Amerikanern dem Team-Captain grössere Freiheit gibt, zu nominieren. Also man kann stärker auf aktuelle Form tatsächlich schauen und ist, was hat der Paddy Harrington? 3 Plätze, die er dürfen geben?
Irgendwie 3 von 12. 2 oder 3.
Ja, also das ist relativ wenig eigentlich, oder? Das ist wie man würde sagen, ja, Murat Yakin hat 4, 5 eigene, die er aussuchen. Und der Rest ist eigentlich vorgegeben aufgrund von den letzten 10 Jahren Länderspielgeschichte irgendwie so. Und da gibt es noch Quotient und rechnet man irgendwie rein, dass eigentlich liegt das auf der Hand, dass das keinen Sinn macht. Also ich weiss, bei den Amerikanern gibt es auch ein Mindestzahl oder irgendeinen Grundstock, also, den musst mitnehmen.
Das entscheidet ja Behörden, die Oberbehörden, oder? Amerikaner wäre das PGA und die European PGA, wo das Gegenstück ist mit der RNA, Royal and Ancient, wo die Regelbehörden ist, wenn man denen sagt, wir wollen 12 von 12 Plätzen durch den Captain bestimmen und dann sagen die, ja, müssen ihr selber wissen, ja. Das musst du einfach sagen, was du machen willst.
Ja.
Aber so, wenn man auch schaut, wo die Europäer spielen, wo die ihre Punkte sammeln, du hast einfach keinen Vergleichswert mit den Amerikanern oder nur wenig Vergleichswert. Darum, je mehr Plätze, dass man selber kann besetzen, umso wichtiger, weil die Jahreswertung tatsächlich eine Langzeitwertung ist, wo über den aktuellen Formstand nur wenig aussagt.
Aber der Österreicher ist freiwillig ausgesucht worden.
Nein, der Österreicher hat sich qualifiziert.
Ah, eben, ja. Da fängt es ja schon an. Siehst
du. Wobei der Bernd Weissberger zwar keine gute Bilanz hatte, aber natürlich auch in den Gruppenspielen, also im Verbund mit einem anderen zusammen, haben sie einfach auch keine Chance gehabt. Also er selber hat recht anständig gespielt, muss man wirklich sagen.
Ja, man hat eigentlich nicht wirklich etwas gegen Österreich.
Nein, natürlich, die machen Spass. Aber sie haben einfach nichts am Ryder Cup verloren.
Eben, genau, vor mit denen. Wenn der André Bossert schon nie hätte mitspielen, dann weiss auch nicht, was soll da der Herr Weissberger.
Genau.
Gönnen wir je wieder. Wir Europäer.
Ja, es ist ja lustig. Man unterschätzt, glaube ich, bei diesem Format immer den Heimvorteil ein bisschen. Man hat in Paris auch gesehen, am Schluss war es ein klares Ergebnis gewesen, aber dort haben die Europäer am Schlusstag also schon noch Partien gewinnen. So eindeutig war es nicht gewesen. Und dort hat eben der Heimvorteil die Mannschaft auch getragen. Ich glaube, das ist in Rom auch wieder möglich. Wenn man die nötigen Änderungen vornimmt und zum Beispiel auf der jüngere Molinari Spieler...
zurückkommt.
Ja, ich weiß nicht, ob das nötig ist, aber mindestens mal Spieler auch auf der European Tour spielen. Also die Heugart-Zwilling. Die sind knapp über 20, Dänen. Wieso lässt man die nicht spielen? Also das, die kennen nichts, oder? Und das ist die Generation von jungen Golfern. Die haben keine Angst mehr vor grossen Namen, das sieht man ja bei den Amerikanern. Darum glaube ich, in Rom dreht sich das Blatt wieder.
Sind wir gespannt. Mal schauen. Also, Rom, Paris, auf London müssen wir als nächstes. Dort ist geboxt worden am Samstag zu Abendspot und es ist ziemlich spät geworden für Anthony Joshua. Der hat nämlich, man heisst an dieser Stelle und ein bisschen stolz bin ich drauf, andiskutiert, dass es nicht so eine einfache Aufgabe wird gegen Alexander Usyk, dass wenn einer die Phalanx kann brechen dort vorne, Fury, Joshua, dann er. Und was ist passiert? Der Usyk hat den Kampf von A bis Z dominiert, man muss es so sagen. Hat einen Punktsieg gefeiert, extrem überzeugende. Und jetzt ist die grosse Frage, was macht das mit dem Sport? Beziehungsweise, was bedeutet das für das Gleichgewicht in diesem Sport?
Also, ich glaube, ich habe mit einem Bekannten über das geredet, der nicht sehr oft Boxen verfolgt. Immer dann fasziniert ist, wenn es um Schwergewicht geht. Logischerweise, was nicht aus Sicht von einem Boxexperten nicht sehr viel Sinn macht, weil im Leichtgewicht zum Beispiel viel, sag jetzt mal, dynamischer geboxt wird zum Teil.
Aber es ist halt dort, was klopft.
Es ist dort, was klopft. Aber ich habe mich schon gewundert, wie der Joshua sich auf die Prügel gelassen hat, also Deckung nie mehr um und die Schläge reinprasseln von allen Seiten. Irgendwo durch ist es einfach die Faszination vom Schwergewichtsboxen, logisch. Aber der Joshua, da frage ich mich jetzt schon, und das war eine Frage von meinem Kollegen, ist jetzt der erledigt? Oder kriegt er nochmal eine Chance? Weil das ist das, was immer ein bisschen so im Hintergrund schwirrt. Die kommen immer wieder zurück und es sind in letzter Zeit immer die gleichen, die um die gleichen Titel kämpfen. Ich würde mir jetzt wünschen, dass der Usyk das Kommando übernimmt und der Mann ist, der es jetzt immer wieder vorbringt.
Also die Chance ist gross, dass der Usyk das Kommando übernimmt, weil der ist einfach gut. Und jetzt hat er mal die drei Titel, also er hat insgesamt vier, aber drei davon sind wirklich relevant. Der andere hat den Tyson Fury. Im Schwergewicht irgendwann, also den Kampf hätte ich dann gerne mal sehen. Es ist natürlich noch nicht für Joshua aus dem einfachen Grund, dass er zu populär ist. Also das ist der, ja, so der Golden Boy von der Schwergewichtsgeneration. Olympiasieger gsi, anständiger Typ, relativ problemfrei. da so eine Aufsteiger-Biografie, also irgendwie aus einfachen Verhältnis von den Problemen weggekommen, dank dem Boxen. Die Engländer lieben ihn tatsächlich, also der verkauft einfach die Stadien aus. Also es gibt ganz handfeste finanzielle Gründe. Boxerisch, ja, also ist ihm jetzt nicht zum ersten Mal aufgezeigt worden, dass es ganz vorne auf lange Sicht wahrscheinlich nicht reicht. Also man hat den Klitschko geschlagen, wo der wirklich mehr oder weniger durch war und ist gegen Klitschko in Problem gekommen. Hat gegen Andy Ruiz verloren einmal, hat sich dort überraschen, hat sich nachher gegen einen nochmal ein bisschen dickeren Ruiz den Gurt wieder zurückgehalten, ja, oder die drei Gurt. Und wir haben es letzte Woche da gesagt, er hat sich, also, dass er sich noch eine Schlacht überraschen lässt, mit dem ist nicht zu rechnen, oder? Also, macht dir das schon seriös. Aber man merkt einfach, du hast einen Boxer gehabt, das war der Usyk gewesen, und du hast irgendeinen extrem guten Athlet gehabt, der auch noch boxt in diesem Ring am Samstag zu Abend. Joshua, wo bei der Musik hat jede Bewegung, also klar, ist natürlich kleiner und leichter. Er war Cruiser-Gewicht-Dominator, bevor er ins Schwergewicht ausgewechselt hat. Also liegt auf der Hand, dass er wahrscheinlich beweglicher ist. Muss er auch sein, weil sonst hat er gar keine Chance. Aber der hat von A bis Z ausgeboxt. Und der Joshua hat dann noch versucht mitzuboxen, was ich glaube der grösste Fehler ist, den du machen kannst. Also wenn, dann musst du jetzt in so einem Fall Klitschko-mässig Jab, bis auch einschlafen, nachher du klammern und ja, entziehst ihm einfach die Energie, lässt ihn nicht an die Lane kommen und irgendwann setzt sich ein. Und dann ist für oben, das klingt natürlich total einfach, ist es nicht, gerade wenn der andere nachher noch Southpaw ist, also Rechtsausleger und ein bisschen ungewohnt und einfach mit irgendwie 300 Amateurkämpfen mehr auf dem Buckel. Ja, die ukrainische Boxschule, die ist dann halt schon, also die kann etwas, das ist ein guter Gegner gewesen, aber für den Joshua wird es jetzt schwierig. Weil er hat jetzt, klar, der Muhammad Ali hat auch 5-mal verloren, aber in seiner Karriere. Joshua ist jetzt 2 gegen aber leichtere Gegner. Also ist weder der Sonny Liston noch ein Frazier noch ein Foreman dabei gewesen. Wo du musst sagen, ja, also die ganz Grossen, der Usyk ist bis jetzt der Beste gewesen, oder? Ein Fury wird den Joshua, wenn der nicht einen immensen Schritt macht, relativ sicher. Ist immer schwierig im Schwergewicht, weil es braucht einen Schlag und dann ist es für oben. Eben. Das ist das Faszinierende daran. Es kann immer passieren, aber also, spannend wird dann irgendwann Usyk gegen Fury, weil dann tatsächlich 2 gute Boxer aufeinandertreffen, wo ich dann gerne sehen wie der Usyk, ja, mit seinem physischen Nachteil, den er einfach hat, aufgrund von seiner geringeren Körpergröße gegen den 2,6 m oder 7 m. Mal. Ja, was er dann macht, weiß ich nicht, wenn dann einer sogar auch noch beweglich ist und kann boxen.
Also wenn es du nicht weißt, wer weiß es denn?
Das, ja, irgendwas anders.
Zuerst möchte ich allerdings den Joshua gesehen gegen den Antonio Inoki, wenn irgendwie möglich. Weil der Jux möchte ich mir nicht entgehen. Gibt es den Antonio Inoki überhaupt? Der, wo, gegen wer hat der? Gegen den Muhammad Ali boxen?
Das ist der, also der japanische Ringer.
Der Ringer war, der am Boden rumgeturnt.
Genau, das ist der absurdeste
Slapstick.
Unbedingt auf YouTube suchen.
Unbedingt.
Das
Antonio Inoki.
Absolute Farce.
Aber grossartige Unterhaltung, muss man schon sagen. Dort hat man noch ein Stück weit Humor gehabt. Dass man so etwas zulassen hat. Also der grösste Boxer, was es geht, ich glaube, das hat man dort schon gewusst, weil er es natürlich auch schon immer gesagt hat, dass er...
Das hat er mitteilt, ja.
Der grösste sein wird, auch in Zukunft. Und dann lässt man das zu. Wirklich grossartig. Auf YouTube nachschauen. Ein anderer Gross ist Lewis Hamilton. Formel 1 hat sein 100. Rennen gewonnen letztes Wochenende in Russland, Sochi am Schwarzen Meer. Ein Rennen, das sehr, sehr turbulent war. Grossartige Unterhaltung. Was man überhaupt sagen kann von der Formel 1 mittlerweile.
Mit Schrecken stellen wir das fest.
Vor 2 Jahren hat man sich noch beklagt über die Prozessionen, die Schleichfahrten ins Ziel. Und mittlerweile haben wir in jedem Rennen Spannung. Und es können andere Leute gewinnen. Aha. McLaren 2-mal vorne gewesen, jetzt hat es nicht ganz gelangt, weil der Wetterfrosch, glaube ich, etwas dagegen gehabt hat. Am Schluss der Lando Norris. Vielleicht so ein sicherer Sieg, wie man jetzt darüber schreibt, ist es dann auch nicht gewesen. Der Lewis Hamilton ist mir immer näher gekommen. Rückstand von knapp einer Sekunde, bevor es gekommen ist, regnen und nachher der Lando Norris einfach nicht hätte wollen, Intermediates aufziehen. Der Lewis Hamilton hat 100 Siege jetzt. Mhm. Wie stuft man das ein?
Und das ist die grosse Frage.
Ist das...
Es wird noch schwierig, oder? Also, es ist einfach mal eine gute Zahl. Es ist eine Bestmarke und eine, die wahrscheinlich so schnell nicht wird übertroffen werden. Die Frage ist immer, also, wenn ist man der Beste in einer Sportart? Oder wie misst man den Beste in einer Sportart, wo das Material so entscheidend ist. Also der Bestfahrer ist dann wirklich immer der Bestfahrer, der gewinnt. Jetzt kann man in der Formel 1 im aktuellen Zustand wahrscheinlich durchaus für einen Hamilton argumentieren. Gibt ja den vielbesungenen Reifeprozess, wo der Mann auch durchaus durchgemacht hat. Und dann kann man streiten darüber, ja gut, ist er nur so abgeklärt, weil er einfach keinen Gegner gehabt hat lange Zeit und mit Abstand das beste Auto. Das führt irgendwie zu nichts.
Ja.
Ich weiss nicht, am Schluss muss man gleich die Schuhmachers und Sennas, wo dann halt einfach auch die Chance nicht bekommen, noch mehr Sieg zu feiern, der Ayrton Senna, tragischerweise ins Rennen schicken, im wahrsten Sinne vom Wort, zum das auszudiskutieren. Mir ist es zu einfach, einfach nur auf die Anzahl von der Siege zu gehen und zu sagen, ja, grösst von der Geschichte.
Ich bin zwar ein Bewunderer von Lewis Hamilton, aber ich tendiere auf die gleiche Seite. Es ist, wäre mir zu einfach zu sagen, nur weil er so viele Rennen gewonnen hat, ist er der Beste von allen Zeiten oder der Grösste in der Geschichte von der Formel 1, weil einfach die verschiedenen Ären auch unterschiedlich bewertet werden müssen. Wir hatten früher Zeiten gehabt, wo nur eine Marke gewinnen konnte. Ich erinnere da an Sebastian Vettel, wo einen Haufen von seinen Siegen so überlegen eingefahren hat. Der Mark Webber ist vielleicht mal ab und zu in Querung gekommen. Aber tatsächlich einen Gegner von einem anderen Rennstall hat es nicht gegeben. Michael Schumacher jahrelang dominiert mit Ferrari. Mercedes dominiert. Das war eigentlich immer die Story in der Formel 1. Ein Technologievorsprung von einem Rennstall dazu geführt hat, dass es Seriensieg gibt. In den 70er, 80er Jahren hat es schon Phasen gegeben, wo wirklich noch Racing zugelassen worden ist und mit der Technologisierung auch, mit der aerodynamischen Welle, die gekommen ist, dass das Überholen praktisch nicht mehr möglich war. Und dem will man jetzt das Ende setzen. Und das passiert aber nächstes Jahr mit der Regeländerung, was dann gibt, das ist ein richtiger Systemwechsel, also wo man quasi mit Einheitschassis fährt nachher, wo in der Aerodynamik nicht mehr gross geschraubt werden kann. Dann wird man dann tatsächlich mal sehen, oder nahezu erleben, weil es das die besten Piloten sind. Ich glaube eigentlich nicht so richtig dran. Es wird in die Richtung gehen, aber wir haben ja auch noch die Motoren, die etwas entscheiden und dort weiss man auch nicht so richtig, was auf einem zukommt. Aber der Hamilton, ich meine, man kann ihm die Titel nicht mehr nehmen, 100 Siege, hat die Chance zum 8. Mal Weltmeister werden, glaube ich, dass ja der Rekord von Michael Schumacher auch noch zu übernehmen. Aber nächstes von der neuen Zeitrechnung an, wenn der Lewis Hamilton dann noch mitfahren sollte und irgendwo im Mittelfeld verschwindet, dann relativiert sich das Ganze eben. Also ich freue mich eigentlich auf die Phase, wo man dann vielleicht jedes Wochenende einen anderen Sieger sieht, je nach Strecke, wo ein Auto liegt und vielleicht sogar ein Pilot liegt, dass da viel mehr Schwung in die Sache kommt, dass immer der gleiche gewinnt, ist eigentlich nicht im Sinn von einem Sport. Und trotzdem hat man sich mit der Formel 1 so engagiert, weil für mich mindestens mal auch der Technologiewettbewerb eine wahnsinnige Faszination ausübt. Also, dass man so viel Geld in so eine Maschine steckt und andere kann übertrumpfen, wo vielleicht genau gleich viel Geld in eine Maschine stecken. Also da geht es vielleicht um ein Hirn, das irgendetwas raustüftelt. Und das finde ich schon noch charmant an dem Wettbewerb. Allerdings, eben, dem gegenüber stehen dann die Prozessionsfahrten, die man lange gesehen hat. Und das sollte man nicht zu lange betreiben. Und das hat die Formel 1 viel zu lange gemacht. Ich wäre dafür, dass Lewis Hamilton nach dieser Saison sagt, Jungs, ihr habt es gesehen, fängt die Palastrevolution ohne mich an, weil das tue ich mir nicht an.
Ja, wahrscheinlich ist es gar nicht blöd, wenn er das macht. Das wäre aber schade, weil eigentlich würde man ihn sehr gerne jetzt wirklich mal wieder auf einem ausgleichenderen Spielfeld sehen, oder? Wo die Spiesse irgendwie ähnlich lang sind. Da kann man natürlich zu seiner Verteidigung, wir haben vorhin kurz überlegt, ist 37 jetzt, glaube ich, nicht darauf behaftet, auf jeden Fall deutlich über 30 und sicher über seinen Zenit raus, rein sportlich, ist natürlich fies, dass sich nachher plötzlich gegen irgendwelche End-20er, die wahrscheinlich jemanden dort sind, wo man kann herkommen kann, rein fahrerisch, sich nachher müssen zu behaupten. Ja, ist so ein bisschen das Roger Federer-Phänomen dann vielleicht, dass man noch für einzelne grosse Momente gut ist, aber ob es dann nochmal für alles reicht, keine Ahnung. Schwierige Frage. Also was man auch noch muss sagen, bei diesen 100 Siegen, früher hat es natürlich viel weniger GPs gegeben. Also ein Juan Manuel, wie heisst er? Fanjo. Mein Argentinisch ist so schlecht. Und der hat, glaube ich, 50 GPs bestritten. Und davon irgendwie 24 Kunden ist fünfmal Weltmeister geworden. Also jetzt kann man sagen, ja gut, er hat weniger müssen machen für seine Weltmeistertitel, zum einen. Muss aber ein höllisch guter Fahrer gewesen sein. Das kann ich nur denen glauben, die sich damit schon beschäftigt haben. Keine Ahnung. Aber das wird schon stimmen. Und man kann sagen, der hat einfach dann dominiert und es musste sein. Und mehr hätte er nicht können machen. Also ja, es ist wahnsinnig schwierig. Darum hören wir jetzt auf an dieser Stelle.
Genau, jetzt schlagen wir den Pflock ein, machen den Endspurt und jetzt muss es schnell gehen, sehr würde ich sagen, schnell. Weil es heisst Endspurt und das ist kein Marathon, sondern ein Sprint.
Endspurt.
Endspurt, los! Rapperswil-Jona Lake, hast du vorhin über Zug geredet, wo dreimal am Stück verloren hat, Rappi hat viermal ein Stück gewonnen, wann verlieren die endlich wieder?
Die Frage wollte ich eigentlich dir stellen.
Ah, bei dir erwartet, die Antwort. Heute. Die verlieren heute.
Die Antwort hätte ich mir
am Dienstag. Der Robert Meier, auch den haben wir schon kurz angesprochen, der steht in Langnau, mittlerweile im Goal.
Wunderbares Comeback war letztes Wochenende mit den SCL Tigers in Biel und gerade gewonnen. Der Robert Meier, der in Davos irgendwo zwischen Stuhl und Bank geraten ist und einfach keine Chance mehr hatte. Und das sind die grossen Emotionen. Irgendeiner vom SRF würde sagen, das kann nur der Fußball glauben. Und das passiert
vertun.
Im Sport immer wieder. Das ist das, was den Sport also faszinierend macht. Corinne Sutter ist verletzt. Was heisst das jetzt für die Weltcup- und Olympiachancen?
Wahrscheinlich nicht viel. Sie hat sich sehr früh in der Saison, beziehungsweise noch zu einem. Also sie hat grosses Glück gehabt, wie man heute lesen bei uns. Hat schlimmer können kommen. Hat jetzt genug Zeit, eigentlich, um sich wieder zu erholen. Von dem her, ja, sollte im Eimer. Geschichte nichts Schlimmeres. Am Schluss muss man das wahrscheinlich positiv sehen. Letzte Woche hat da jemand behauptet, St. Gallen sei potenziell letzt, nachdem man gegen Basel und gegen Ibe muss spielen in der vergangenen englischen Woche. Jetzt hat man zwar zweimal verloren, ist gleich nicht letzt. Was ist jetzt los?
Ja, und dann die Logik sagt, das sind andere die Schuld. Und weil Luzern und Lausanne auch nicht vom Fleck kommen, bleibt St. Gallen das Schicksal noch erspart. Und das führt zur Anschlussfrage, wer gewinnt denn zuerst? Luzern, Lausanne oder Sion? Wenn wir sagen, Luzern spielt in Basel, Lausanne in Lugano und Sion in Zürich gegen der FCZ. Also dort lege ich mich darauf fest, Sion gewinnt in Zürich nicht.
Das passiert. Du kommst zu dem Schluss, nachdem du den FCZ in Basel gesehen hast, wo man gar nicht schlecht aussieht, muss man sagen.
Erstens das, zweitens der FC Sion, also der Constantin, wo schon Trainer verunglimpft, wo noch nicht einmal angefragt worden sind, ob sie Nachfolger von dem werden wollen, wo er jetzt gerade verunglimpft.
Wo er noch nie entlassen hat.
Unglaublich.
Ja, also ich glaube eben niemand von denen gönnt diese Woche. Luzern in Basel sehe ich überhaupt nicht. Lausanne in Lugano, der Herr Grocci Torti hat meine volle Sympathie und mein grosses Vertrauen, wenn er da sich einigermaßen unbeschwert gibt. Das wird sich irgendwann wahrscheinlich abnützen, aber bis dann guter Mann und nein, ich glaube, die gehen ja auch ohne Sieg in die Länderspielpause. Traurig, aber wahr.
Lösen wir auf.
Ja, nach der Länderspielpause. Vermutlich genau. Vergessen wir es. Könnte uns aber ein Mail machen. Also im Herr Kessler, ich finde, ich muss da nicht mit reingezogen werden.
Ein Humorist, der Herr
Gieser. Irgendeiner muss ja, also man muss sagen, der Herr Kessler macht heute Technik. Und es tut er gerade so, als ob es nicht aufgenommen hat. Das hat sicher aufgenommen.
Wo ist das Zeug?
Das ist bestimmt aufgenommen.
Es ist verschwunden. Weil es ist
eine totale Panik. Natürlich ist es da. Das lassen wir
drin. Hat es weggeklickt.
Einfach gerne speichern vorher.
Speichern.
Und dann im Jani unserem geschätzten Produzent und Kollegen schicken.
Will ich sehr gerne machen.
Und das ist auch dann unbedingt der Schockmoment, wie man so schön auf dem Boulevard sagt, Horrorschock, drinnen lassen. Damit ihr wisst, mit was für Widrigkeit, dass wir da immer zu kämpfen haben. Und darum haben wir auch auf Spotify, Apple Podcasts etc. beste Bewertungen verdient. Eure Empfehlungen, Freunde, Verwandte,
genau.
Haustiere auch. Wir danken uns fürs Zuhören. Wir danken uns fürs Zuhören.
Ich hoffe nicht, dass wir die Einzigen sind, die uns jetzt natürlich auch zugelassen haben, aber es gibt sicher noch einen.
Ja, irgendeiner, der Fenster putzt am Samstag,
dem gibt's immer. Dem wir auf jeden Fall.
Das ist, dem sind wir sehr verbunden, allen anderen auch.
Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.
Adieu.